Die Gegensprechanlage bei Lora München auf der 92.4. Wir diskutieren brisante Themen und Sie stellen Ihre Fragen an unsere Gäste. Rufen Sie an unter Telefon
489 52305. Immer mittwochs um 21 Uhr. 489 52305.
Und damit hallo und herzlich willkommen zur Gegensprechanlage auf LoRa 92.4 Megahertz. In der Moderation begrüßt Sie Tabea Potschka und
Uli Seibert.
Und heute zu Gast ist Gustav Kollmeier mit seiner Idee, dem dreidimensionalen Geld, kurz 3D-Geld. Schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Gustav, du warst schon mal bei uns im Studio zu Gast und hast mit meinem Kollegen Bernd Heckmeier gesprochen. Damals habt ihr versucht, ganz kurz zu umreißen, was es mit dem 3D-Geld auf sich hat. Und wir wollen heute nochmal ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen und beginnen mit einem kleinen Song. Hören Sie Geld verdirbt den Charakter von Dota. Geld verdirbt den Charakter. Wir alle brauchen es zum Leben, aber es fördert Gier und Ausbeutung. Wenn wir uns bis dahin alle einig sind, dann wird's jetzt interessant. Gustav Kollmeier hat sich eine Alternative zum herkömmlichen Finanzsystem überlegt. Er glaubt, dass sich umweltschädliche und sozial ungerechte Wirtschaftsweisen durch ein verändertes Geldsystem aufbrechen lassen. Darum wird's heute gehen und wie immer in der Gegensprechanlage sind Sie herzlich eingeladen, Fragen zu stellen und mitzudiskutieren. Rufen Sie einfach an unter der Nummer 089 4895 2305. Gustav, was unterscheidet denn das 3D-Geld von unserem herkömmlichen Geld?
Das 3D-Geld erweitert unser normales Geld, welches nur über die Dimension Menge verfügt, um die beiden Dimensionen Raum und Zeit. Meine Botschaft ist, ein Update unseres herkömmlichen Geldes hin zum 3D-Geld ist der einfachste und zugleich wirkmächtigste Ansatz für eine gelingende ökologisch-soziale Transformation. Sollten wir in unserer hochvernetzten und maximal beschleunigten Gesellschaft weiterhin am 1D-Geld festhalten, werden wir nur mit immer noch höherer Geschwindigkeit dem ökologischen und sozialen Abgrund entgegenrasen.
Es geht also um eine Art Utopie und das klingt jetzt alles erstmal ganz schön abstrakt. Schauen wir uns die drei Dimensionen doch mal genauer an. Die Dimension Menge erschließt sich uns wohl am einfachsten, weil eben auch beim herkömmlichen Geld diese Dimension Alleinstellungsmerkmal ist. Soll heißen, jeder strebt permanent danach, die eigene Geldmenge, das eigene Vermögen zu erweitern. Nach dem Prinzip, die Kurve muss steil nach oben gehen, jede und jeder strebt nach immer mehr Wohlstand. Gustav, vielleicht magst du uns das Ganze noch mal ein bisschen genauer auseinandersetzen.
Die persönliche Menge zu mehren ist Ziel jedes wirtschaftlichen Handelns jedes Menschen. Die Menge wird in der modernen Welt als Zahl auf dem Konto abgebildet. Wir alle haben ein Konto auf einer Bank. Zum Beispiel ein Girokonto mit Online-Banking am Computer oder mit der App am Handy, können wir jederzeit einen Blick auf das Konto werfen und wir freuen uns, wenn die Zahl dort möglichst groß ist. 1.001 Euro sind besser als 1.000 Euro. Natürlich sollte auch das Vorzeichen der Zahl stimmen. Es sollte positiv sein, da sonst die Freude schnell in Sorge umschlagen kann. Um die Idee des 3D-Geldes bzw. im engeren Sinne des 3D-Kontos besser verstehen zu können, wollen wir uns Geldkonten bildhaft als Gefäße oder Röhren vorstellen, zum Beispiel als hohe, durchsichtige Reagenzgläser, wie wir sie noch aus dem Chemieunterricht kennen. Jeder Mensch hat das gleiche hohe Reagenzglas vor sich, nur die Menge der Flüssigkeit darin ist bei jedem Menschen verschieden. Vor unserem geistigen Auge sind also nun leicht überschaubare 8 Milliarden Stück gleiche Röhren, nebeneinander mit vielen unterschiedlichen Geldmengen. Wir sehen also die bildhafte Dimension Menge des Geldes und wie wir ja schon sagten, ist jeder Mensch permanent bestrebt, die eigene persönliche Menge dauerhaft hochzuhalten. Jetzt sehen wir aber erst nur eine Momentaufnahme, ein Foto. Das System der Konten ist aber dynamisch. Andauernd gibt es viele, viele Transaktionen zwischen den Konten. Ich möchte dieses Bild der Kontoröhren noch ein wenig weiterzeichnen, denn es hilft uns später beim Verständnis der Dimensionen Raum und Zeit. Bildhaft über den Röhren, also oberhalb der Reagenzgläser, schwebt sozusagen der Computer der Bank, mit einer Pipette und er entnimmt bei einer Geldtransaktion zwischen zwei Konten vom Konto des Geldsenders die gewünschte Menge und lässt sie in das Konto des Geldempfängers quasi hineinplumpsen. Dazwischen macht er zeitlich nichts. So in etwa ist das Modell bei einer beliebigen normalen Bank. Alles bisher Gesagte ist genauso auch beim 3D-Geld. Auch die Funktionalität des Geldes wird sich dort genauso wie bisher gestalten.
Was halten Sie, liebe Zuhörerinnen, eigentlich von unserem derzeitigen Finanzsystem? Haben Sie dazu eine Meinung, dann rufen Sie uns gerne an und teilen Sie uns Ihre Gedanken mit unter der 4895-2305.
Ja, ich hätte da mal gleich eine Frage. Und zwar die Begrifflichkeit Geldmenge ist ja in dem Sinne ein bisschen, glaube ich, missverständlich. Weil unter Geldmenge versteht man generell ja mal das, was die Zentralbank regelt an Gesamtgeldmenge, die in einem Wirtschaftskreislauf im Umlauf ist und die ja geregelt wird durch die Vergabe von Krediten und durch diese Zentralbanken. Du meinst aber die gar nicht, sondern du meinst jetzt tatsächlich die Geldmenge, die jeder auf seinem eigenen persönlichen Konto hat.
Ganz
genau. Habe ich das richtig verstanden?
Ja. Also das andere wäre wohl der volkswirtschaftliche Begriff der Geldmenge. Das ist der, der sich mit den Zentralbanken in Verbindung bringen lässt. Hier ist aber nur gemeint der eigene Mengenbegriff für das eigene Konto. Also
okay.
Sprichwörtlich die Zahl, die der Computer dem Geldkontoinhaber abbildet.
Mhm. Also Kontostand.
Genau, eigentlich nur der Kontostand. Und eben ist jeder Mensch bestrebt, den Kontostand grundsätzlich möglichst hoch zu halten. Es freut sich jeder über einen höheren Kontostand als über einen kleineren.
Und diese Transaktionen, die wir kennen über die Bank, die funktionieren mit dem 3D-Geld genauso?
Ganz genau. Also diese Transaktionen funktionieren genauso. Die Funktionalität ist auch genauso. Das heißt, man kann mit dem 3D-Geld-Konto genauso überweisen Geld. Man kann Daueraufträge eingeben, das Gehalt bekommen, mit der Karte zahlen. Kontaktloses Bezahlen mit der Uhr am Handgelenk ist möglich. Oder man kann auch Bargeld am Automaten abheben.
Jetzt kommen im Gegensatz zum herkömmlichen Geld beim 3D-Geld aber eben noch diese beiden anderen Dimensionen hinzu, Raum und Zeit. Wie lässt sich denn die Dimension Raum umschreiben? Geht's da wirklich um den räumlichen Abstand?
Ganz genau, es geht um den räumlichen Abstand bei jeder Geldtransaktion und durch dieses Thema des räumlichen Abstandes erhält das 3D-Geld den Charakter einer regionalen Komplementärwährung und dies prinzipiell weltweit. Das ist auch der Unterschied, den ich kurz herausarbeiten möchte zu den bereits bestehenden regionalen Komplementärwährungen. Als prominentes Beispiel wäre hier der Chiemgau zu nennen. Er ist aber eine eigene Währung auf Gutscheinbasis. Und ich sagte ja, das 3D-Geld erweitert den Euro, das heißt nicht, es ersetzt ihn. Und die Gutscheinbasis würde aber den Euro eigentlich ersetzen. Das heißt, man muss bei seiner Einkaufstour letztlich zwei verschiedene Währungen mit sich führen, eben den gebräuchlichen Euro und auch den dort vorhandenen oder dort verwendeten Chiemgauer, also die regionale Komplementärwährung. Und auch die Akzeptanzstellen müssen immer eine doppelte Kassenführung verwalten. Das alles entfällt beim 3D-Geld, es erweitert den Euro. Und der Euro ist ja als gesetzliches Zahlungsmittel überall akzeptiert. Er ist das universelle Zahlungsmittel. Somit wird das 3D-Geld im Zahlungsverkehr auch immer auf 100% Akzeptanz stoßen, denn es ist der Euro. Und es ist mir also wichtig, auf diesen Vorteil des 3D-Geldes hinzuweisen.
Entschuldigung, aber es ist der Euro, aber gleichzeitig sagst du, es ist überall in der Welt kann es akzeptiert werden. Dann ist es doch auch nicht nur der 3D-Euro, sondern der 3-Yuan oder der 3D-Yen oder der 3D-Dollar. Oder basiert es ausschließlich auf dem Euro?
Das 3D-Geld ist eine grundsätzliche Idee, die aufgetragen werden kann auf jede beliebige gesetzliche Währung. Das wäre also zum Beispiel hier bei uns der Euro. Es kann aber auch der Dollar betroffen sein oder auch der Schweizer Franken oder eben der Yuan. Das mit der Akzeptanz war mir nur wichtig herauszuarbeiten, der Unterschied zu den bestehenden regionalen Komplementärwährungen auf Gutscheinbasis, weil die ja einen Systembruch zu der normalen gesetzlich verwendeten Währung, also in unserem Fall den Euro, darstellen, indem sie den Euro ersetzen wollen. Und der Unterschied oder der Vorteil beim 3D-Geld ist eben, dass die Idee des 3D-Geldes auf den Euro aufsetzt und somit sich kein Systembruch zeigen wird.
Wie schaut's denn aus mit der Entfernung? Also, wie soll man sich das vorstellen? Also, heißt das, dass quasi Geld weniger wert ist oder mehr wert ist, je größer die Entfernung ist von zwischen Käufer und Verkäufer? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Das mit der Entfernung, also das ist also praktisch die erste der beiden hinzukommenden, also die Dimension Menge ist die grundsätzliche Dimension, und die beiden Dimensionen, die hinzukommen, sind der Raum und die Zeit. Der Raum, das ist das mit der räumlichen Entfernung, und hier wird bei jeder Geldtransaktion die Entfernung zwischen diesen beiden Vertragspartnern, es ist ja immer ein Käufer und ein Verkäufer beim Wirtschaftsgeschehen involviert, diese Entfernung dieser beiden Menschen wird hier Bedeutung haben und berücksichtigt. Ich muss diesen Mechanismus jetzt mal kurz erklären. Also ich habe ja vorhin dieses Bild gezeichnet mit den Pipetten und mit der Pipette des Computers, die über den vielen einzelnen Reagenzgläsern schwebt. Hier wird es dann so sein, dass zunächst entnimmt ja der Computer aus dem Konto des Geldsenders, das ist der Käufer der Ware, der muss ja das Geld an den Verkäufer überweisen. Der Computer nimmt praktisch aus dem Konto des Geldsenders diesen Kaufpreis und transferiert ihn zunächst einmal mit einer einfachen Subtraktion und Addition zum Konto des Geldempfängers. Das ist der erste Schritt. Das ist ganz normal, so wie beim jetzigen System auch. Aber jetzt beim 3D-Geld, da geht es dann noch etwas weiter. Und zwar muss man sich hier als Beispiel ansehen den Umfang der Erdkugel. Also das 3D-Geld orientiert sich eigentlich an natürlichen Gesetzen. Und der Umfang der Erdkugel, das muss man wissen, ist einfach 40.000 Kilometer. Das heißt, die maximal mögliche Entfernung auf der Welt sind immer 20.000 Kilometer. Und das Tolle daran ist, weil da die Erde eine Kugel ist, dass diese 20.000 für jeden Menschen, egal wo er auf der Welt steht, gleich ist. Das ist also immer der Punkt am anderen Ende entgegengesetzt, unten bei den Füßen am anderen Ende der Welt. Das sind immer 20.000 Kilometer.
Also ein Astronom würde jetzt widersprechen, aber es spielt hier nichts zur Sache.
Es ist jetzt wir gehen jetzt von der idealen Form der Erde aus. Ich weiß, am Äquator ist sie etwas abgeflacht, aber grundsätzlich ist die Formel vom Grundsatz her so am besten zu verstehen. Und wenn jetzt zum Beispiel die Entfernung zwischen diesen beiden Vertragspartnern, Käufer und Verkäufer, 20.000 Kilometer wäre, dann rechnet der Computer diese Entfernung geteilt durch die maximal mögliche Entfernung und er kommt dann auf den Wert 1, weil 20.000 geteilt durch 20.000 ist 1. Sollte aber der Verkäufer und der Käufer nur eine Entfernung von 200 Kilometer haben, dann würde der Computer rechnen 200 geteilt durch 20.000 und da ist das Ergebnis dann 0,01. Und wenn der Verkäufer und der Käufer in einem gleichen Haus wohnen sollten, also die Entfernung ist 0 Kilometer, dann rechnet er 0 Kilometer geteilt durch 20.000. Das ist natürlich dann 0. Also das ist diese sogenannte relative Entfernungsmaßzahl, mit der der Computer dann auch gleich noch den Kaufpreis multipliziert und damit gewinnt er dann die Entfernungsgebühr.
Entfernungsgebühr, Entschuldigung, was, genau. Was ist drunter zu verstehen?
Die Entfernungsgebühr ist praktisch die Gebühr, die der Käufer, also der Sender des Geldes, zusätzlich zahlen muss zu dem Kaufpreis. Und die bemisst sich eben an der Entfernung zwischen den beiden Vertragspartnern.
Das heißt, die Dimension Raum umschreibt eben die Berechnung einer Entfernungsgebühr, je nachdem, wie weit diese beiden VertragspartnerInnen voneinander entfernt sind. Wie lässt sich denn das konkret in ein Wirtschaftssystem integrieren und darin umsetzen?
Also das ist ganz, das macht praktisch der Computer vollautomatisch. Der Computer der Bank rechnet diese Entfernungsgebühr aus und entnimmt sie aus dem Konto des Käufers, also des Senders des Geldes, und erteilt die dann sofort durch die Anzahl der Konten, die es insgesamt gibt in dieser Bank oder eben weltweit, wären es dann 8 Milliarden. Erteilt also diese eingezogene Entfernungsgebühr durch 8 Milliarden und gibt jedem Menschen ein 8-Milliardenstel, also das Gleiche. Jeder bekommt genau zu dem Zeitpunkt der Überweisung ein 8-Milliardenstel der Entfernungsgebühr. Und man kann sich dann vorstellen, bei 8 Milliarden Menschen gibt es natürlich pro Sekunde mehrere 10.000 Transaktionen weltweit. Das heißt, viele verschiedene Käufer- und Verkäuferpaare. Damit bekommt jeder der 8 Milliarden Menschen pro Sekunde mehrere 10.000 Stück Mikrobeträge, also die gesamten Entel aus den vielen, vielen Transaktionen aller Cars, also aller Käufer weltweit. Und der Effekt der Entfernungsgebühr wäre dann, dass natürlich jeder Car für sich, also jeder Käufer für sich selbst seine Entfernungsgebühr möglichst gering halten möchte. Aber da die geologische Konstante 20.000 Kilometer unveränderbar und für alle Menschen gleich ist, und jetzt kommt der springende Punkt, kann jeder Car, also jeder Käufer, nur durch Reduktion der Entfernung zum Verkäufer die Gebühr reduzieren.
Da sind wir jetzt beim Pudelskern. Also geht es letztendlich darum, quasi regionale Verkäufe letztendlich durch dieses 3D-Geld zu fördern und Importe aus weiter entfernten Regionen künstlich zu verteuern, sodass die quasi, also im Extremfall ein Aufschlag von 1, also der Kaufpreis wird damit verdoppelt, im Verhältnis teurer werden. Sehe ich das so richtig?
Ganz genau so ist es. Ich sagte ja, das 3D-Geld hat eben durch die Dimension Raum den Charakter einer regionalen Komplementärwährung. Und das Ziel der Währung oder dieses Mechanismus ist eben, die Regionalisierung zu fördern und gleichzeitig aber die ganzen Transaktions-, also diese Entel aus den Entfernungsgebühren auf alle Menschen zu verteilen. Ich würde diese Entel der Entfernungsgebühren rechtsphilosophisch als Schadensersatz bezeichnen. Es ist ja so, dass man durch den Konsum einer weit entfernten Ware der Atmosphäre durch Kohlendioxideintrag, zum Beispiel beim Transport oder auch bei der Produktion des Produktes überhaupt, einen Schaden zufügt. Und dieser Schaden sollte ausgeglichen werden. Und das geschieht durch diese Entel aus der Entfernungsgebühr.
Was das für konkrete Folgen hat, darüber wollen wir gleich noch sprechen. Erstmal wollen wir euch aufrufen, uns als kleines Community-Radio zu unterstützen. Man kann für nur 60 Euro, mittlerweile sogar für nur 30 Euro im Jahr bei unserem Förderverein eintreten. Und bevor wir nun über die Folgen von dieser Dimension Raum im Geld sprechen wollen, hören wir Bäume von den missratenen Töchtern.
Gefallen an etwas zu haben, ist wahrscheinlich die beste Art, etwas zu besitzen. Besitzen, aber wohl die schlechteste Art, an etwas Gefallen zu finden. José Saramago.
Lora München. Nicht nur auf der 92.4, sondern auch auf DAB+. Montag bis Freitag von 1 Uhr nachts bis 16 Uhr und von 18 bis 24 Uhr.
Hallo, ihr seid in der Gegensprechanlage vom 28. August und wir haben heute das Thema 3D-Geld und es ist kein Thema, das man so jeden Tag irgendwo mal aufs Butterbrot serviert bekommt. Es ist eine sehr neue Idee, eine, die im Prinzip ganz neue Ansätze und Chancen bietet für uns alle. Sie ist allerdings auch im Moment nicht in einem Stadium, wo man sagen kann, sie wäre umsetzbar. Also wenn ihr an den Geräten draußen irgendwelche Fragen habt oder im Auto oder sonst wie, dann könnt ihr natürlich gerne anrufen. Die Telefonnummer wäre die 089 4895 2305. Ich wiederhole, 089 4895 2305. Unser Gast heute ist Gustav Kollmeier und erklärt uns das 3D-Geld. Und wenn ihr Fragen dazu habt, also egal, wie blödsinnig die auch sich im ersten Moment vielleicht anhören mögen, es gibt keine blödsinnigen Fragen, also haut es raus, ruft an. Egal, ob ihr wissen wollt, ob der 3D-Geld den Geldbeutel ausbeult oder ob das geklaut werden kann oder vererbt werden kann oder ob er damit auch in Paris oder Uganda bezahlen kann oder wie auch immer, dann fragt. Oder auch wenn ihr Anmerkungen zum aktuellen Geldsystem habt, auch dann gerne. Die Telefonnummer habt ihr und jetzt geht's weiter.
Ja, und wir haben eben ein Lied gehört, Bäume von den missratenen Töchtern. Darin heißt's, Wirtschaften, Wirtschaften, immer mehr Altlasten, einzige Lösung, einfach weitermachen. Mit der Dimension Raum im 3D-Geld möchte Gustav Kollmeier heute hier bei uns im Studio genau das verhindern, dass wir einfach immer weiter wirtschaften wie bisher und uns nicht um unsere Altlasten kümmern. Durch eine Entfernungsgebühr, die sich an der maximal möglichen Entfernung zwischen zwei Menschen bemisst, sollen sich Produktionsweisen, die nur auf Gewinnmaximierung ausgelegt sind, nicht mehr lohnen. Gustav, welche konkreten Auswirkungen erhoffst du dir von einer Dimension Raum im Geld?
Es käme zu einer weltweiten, also nicht nur Chiemgau, weltweiten Regionalisierung der Wirtschaft, zu einem regelrechten Aufblühen regionaler Wirtschaftskreisläufe. Und somit käme es zu einer enormen Reduktion der Kohlendioxidemissionen durch den damit verbundenen Wegfall vieler Transporterfordernisse. Und es käme auch insgesamt zu einer bewussteren Konsumweise. Auch die Qualitäten der Produkte würden steigen. Jeder Mensch möchte die Entfernungsgebühr, die ja mit jedem Konsumakt verbunden ist, grundsätzlich vermeiden. Damit würde die Frequenz der Konsumakte insgesamt sinken. Nur qualitativ hochwertige Produkte könnten sich auf dem Markt behaupten. Geplante Obsoleszenz in den Produkten wäre ein Phänomen der Vergangenheit. Und gleichzeitig würde sich unter allen Menschen ein regelrechter Wettbewerb nach geringeren Entfernungsgebühren bilden. Aber jeder Mensch würde sich auch vielleicht auch mit etwas verschmitzter Schadenfreude über die vielen, vielen Mikrobeträge aus den Entfernungsgebühren aller anderen Menschen freuen. Mit den regionalisierten Wirtschaftskreisläufen käme es auch zu einer rückläufigen Zentralisierung der Produktions- und Verarbeitungsstandorte. Das hätte zum Beispiel auch weniger Tiertransporte zur Folge. Die Tiere werden ja nur deshalb eng zusammengefercht in LKWs tausende Kilometer weit durch Europa gekarrt, weil die Tatsache der Entfernung keine preiskalkulatorische Rolle spielt. Es fallen nur die pro Tier minimalen LKW-Transportkosten in Euro an. Diese wird es beim 3D-Geld auch geben, jedoch zusätzlich eine Entfernungsgebühr auf die Rechnung für die Schlachtdienstleistung, die der 3000 Kilometer entfernte Schlachtbetrieb dem Auftraggeber stellt. Mitunter wird dann die regionale Schlachtung plötzlich billiger und den Tieren bleibt viel Leid erspart. Moment mal, könnte man hier einwerfen, ist die vom Auftraggeber des Tiertransportes zu zahlende Entfernungsgebühr etwa eine Art Wiedergutmachungsleistung oder gar Strafzahlung für das den Tieren zugefügte Leid? Ich würde das nicht verneinen. Ähnlich könnte man es bei vielen anderen globalisierten Stoffströmen sehen, die sind ja teilweise völlig aus dem Ruder gelaufen. Man denke nur an die Anzahl der Kilometer, die ein einfaches T-Shirt bis zur Auslage im Laden zurückgelegt hat. Das wäre dann praktisch durch die Entfernungsgebühr in der Zukunft nicht mehr in diesem Ausmaß möglich.
Das heißt eben dann, allein die Entfernungsgebühr würde eine Reform des Wirtschaftssystems nach sich ziehen. Das 3D-Geld ist aber, wie der Name ja eben schon sagt, eine dreidimensionale Angelegenheit. Ja, die Zeit ist eine Art Grunderbe, richtig?
Naja, nicht ganz. Wobei, ein Grunderbe für alle 18-Jährigen gibt es tatsächlich schon. Dazu aber später mehr. Ich muss diese Dimension Zeit, die ist etwas komplizierter als die Dimension Raum. Da muss ich nochmal auf dieses Bild von vorhin zurückkommen mit den Reagenzgläsern. Aber zuerst einmal noch eine weitere Theorie. Und zwar fließen in die Ideen des 3D-Geldes die Ideen von Silvio Gesell mit ein. Silvio Gesell war ein früher Geldreformer, der circa um 1920 in Argentinien gewirkt hat und auf dessen Anregung hin das sogenannte Wunder von Wörgl, das ist ein Ort in Österreich, 90 Kilometer von München entfernt, bei Innsbruck, das fand dort statt und es hat große Beachtung gefunden. Es herrschte damals im ganzen Land tiefste wirtschaftliche Depression und der Bürgermeister des Ortes Wörgl setzte die Vorschläge des Silvio Gesell mit einem eigenen Geld um, was dort im Ort zu einem ungeahnten Wirtschaftsaufschwung führte. Zunächst kurz diese Ideen des Herrn Gesell. Silvio Gesell hatte erkannt, dass das Geld im Vergleich zu den Waren einen entscheidenden Vorteil aufweist. Es ist prinzipiell unvergänglich. Ein 10-Euro-Schein ist in 3 Jahren immer noch ein 10-Euro-Schein. Im Gegensatz dazu ein Beispiel aus der Waren- und Güterwelt. 10 Äpfel sind in 3 Jahren wahrscheinlich nicht mehr genießbar.
Nein, Entschuldigung, aber wenn der gerade in 20er Jahren war, da hat sie vielleicht die Inflation mitbekommen und sehr schnell gesehen, wie da Milliarden von Reichsmark plötzlich gar nichts mehr wert waren. Also so ganz stimmt's nicht, aber ich verstehe den Punkt, den du machen möchtest.
Das mag sein, dass damals auch Inflation herrschte. Also soweit ich weiß, war eine deflationäre Tendenz damals. Die Inflation entwickelte sich erst später dann.
1923 ja. War da schon ganz schön was los hier in Deutschland.
In Deutschland, genau. Hm. Also dieses Experiment damals in Wörgl hat sehr hohes Aufsehen erregt und diese wirtschaftliche Prosperität in dem Ort, die sich daraus ergab, war also einzigartig. Aber jetzt nochmal kurz zurück zu diesen Ideen des Herrn Gesell. Die Vergänglichkeit ist allen Dingen inne und das kennen wir alle aus dem Computer, der veraltet, das Haus verfällt irgendwann, auch das menschliche Leben endet und die Arbeitskraft kann man auch nur bis zu einem begrenzten Alter zu Markte tragen. Gesell will also das Geld den Dingen gleichstellen, indem er es pro Zeiteinheit mit einer prozentualen Umlaufsicherungsgebühr belegt und damit zum sogenannten Schwundgeld macht. Also zum Beispiel Umlaufsicherung ist 1% pro Monat, dann ist der 100-Euro-Schein nach einem Monat nur noch 100 mal 0,99, das sind dann 99 Euro wert. Nach einem weiteren Monat sind es dann 99 mal 0,99, das sind dann 98,01 Euro und so weiter. Es steht also sozusagen auf dem 100-Euro-Schein an jedem ersten des neuen Monats eine geringere Zahl darauf. Dadurch wird dem Geld die künstliche Vergänglichkeit angehaftet und es wird den vergänglichen Waren gleichgestellt. Die Konsequenz ist, dass dem Geld auf diese Weise sozusagen Beine gemacht werden. Es kommt unter Angebotsdruck. Es bietet sich bereitwillig im Markt an und kann sich nicht einfach schadlos zurückhalten und auf weiter fallende Preise hoffen. Insgesamt wird also die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes gesteigert. Wie eine heiße Kartoffel gibt der Geldbesitzer das Geld schnell weiter, weil es morgen früh beim Monatswechsel ja schon weniger wert ist. So ist die grundsätzliche Idee des umlaufgesicherten Geldes nach Silvio Gesell. Und in der Praxis schaute das in dem Ort Wörgl ungefähr so aus. Das Rathaus war die Geldausgabestelle und an jedem Monatsersten ab 0 Uhr musste jeder Geldschein mit einer Marke beklebt sein, auf der neue Monatsname stand mit Siegel und so weiter. Und ohne diese monatsaktuelle Klebemarke war der Geldschein einfach ungültig. Niemand hat bei der Bezahlung einen Schein akzeptiert, auf dem nicht auch die aktuelle Monatsmarke war. Jetzt hatte man aber in Wörgl zwei Probleme. Erstens, das mit dem Kleben am Monatsersten war natürlich ein ziemlich großer Aufwand, aber noch etwas anderes zeigte sich. Kurz vor dem Monatsersten, also die Tage davor, kam es immer mehr zu Stockungen im Wirtschaftskreislauf. Jeder wollte möglichst schnell die Geldscheine noch loswerden und seine Rechnungen bezahlen, aber keiner wollte sie so recht annehmen. Komm übermorgen nach dem Klebetermin wieder, war die Devise. Man nannte dieses Phänomen das Monatsende-Fieber und es trug nicht überall zur Akzeptanz des neuen Geldes bei. Das zweite Problem war aber noch schwerwiegender, denn es führte letztendlich zum Ende des ansonsten sehr erfolgreichen und viel beachteten Geldexperimentes. Das war das Geldausgabemonopol der Zentralbank, das war verletzt und dadurch wurde das Geld letztlich einfach verboten. Das wäre also jetzt so grundsätzliche Ideengerüst, das bei der Dimension Zeit des 3D-Geldes auch mit eingearbeitet ist. Und wenn ich jetzt nochmal auf diese Dimension Zeit zurückkommen darf, das Geldausgabemonopol ist beim 3D-Geld nicht verletzt. Hier droht uns also keine Gefahr, denn das 3D-Geld ist der Euro. Das wurde ja bereits bei der Dimension Menge dargestellt.
Entschuldigung, wenn ich fragen darf, ich verstehe jetzt nicht ganz, was ist denn jetzt letztlich für dich der Sinn dieser Dimension Zeit? Was soll das bewirken, also am Positiven? Weil Geld soll ja den Menschen dienen und den Menschen Gutes tun, zur Verfügung stehen. Was ist der Zweck, was ist der Sinn dahinter, das abzuwerten?
Gut, ich musste nur etwas weit ausholen, weil das eben auf den Ideen des Herrn Silvio Gesell fundiert. Mhm. Der Sinn oder der letztendliche Zweck, der kommt eigentlich jetzt dann noch im Rahmen der Ausführung, aber ich kann es vielleicht etwas abkürzen. Diese Umlaufsicherungsgebühr, die wird dann auch wieder durch die Anzahl der Menschen geteilt und sofort wieder an die Menschen ausgeteilt. Das heißt, diese Gebühr, die wird von den Reichen relativ hoch eingezogen, von den Armen nur sehr, sehr gering. Und jeder bekommt aber das Gleiche und dieses Bezahlte durch diese Gebühr ist bei den sehr Reichen höher als das, was er danach bekommt. Bei denen geht es also etwas bergab mit dem Konto. Kann man sich das vorstellen soweit? Okay, und bei den Armen, die bezahlen durch diese Umlaufsicherungsgebühr relativ wenig, aber bekommen das Gleiche und das überwiegt dieses Bezahlte der Umlaufsicherung. Das heißt, bei den sehr armen Konten geht es dann tendenziell nach oben. Das ist eigentlich letztendlich der ganze Mechanismus.
Also so eine Art Ausgleichsmechanismus, wenn ich das dann ganz so genau, richtig verstehe. Was mir nur nicht klar ist, reiche Leute haben ja gar nicht so viel Geldvermögen. Also wenn ein Dagobert Duck, wenn man sich den so bildlich vorstellt, der hat da seinen Geldspeicher. Aber ich habe auf der ganzen Welt noch nirgendwo, auch nicht bei Steve Jobs oder bei dem Tesla-Chef Elon Musk oder sowas, jemals einen Geldspeicher gesehen. Die haben ja im Prinzip Firmenwerte, die haben Aktien, die haben Flugzeuge, die haben Yachten, Häuser, Immobilien und so weiter, aber kein Geld, kein Bargeld. Wie soll das funktionieren?
Genau. Also mit dem Bargeld, das ist durchs 3D-Geld nicht erfasst. Das 3D-Geld kann sich nur auf Konten anwenden, weil es bedarf ja des Computers, der das letztendlich macht. Und sicherlich haben die sehr Reichen keine Bargeldvermögen, also keine wesentlichen, sondern die haben das Geld natürlich auf irgendwelchen Konten liegen. Also es gibt ja sehr viel Geld, virtuelles Geld, das trotzdem immer einen Eigentümer haben muss. Jeder Euro auf irgendeinem Konto wird einem Eigentümer zugeschrieben. Und die Summe dieser gesamten pro Person zugeschriebenen Euro macht eben dann das Geldvermögen dieser Person aus. Und da gibt's einige sehr reiche Menschen auf der Welt und viele Arme im Saldo.
Und klar wirkt sich das jetzt nicht erstmal darauf aus, dass diese reichen Menschen schon Yachten und das alles haben. Aber wenn man das umsetzen würde, dann würden Menschen auf Dauer nicht mehr so reich werden, um sich diese Luxusgüter überhaupt kaufen zu können.
Dazu mal utopisch später, gedacht. Dazu kommen wir vielleicht später noch, wenn wir quasi die Sache noch, wenn wir noch Zeit finden, das zu diskutieren, denke ich.
Genau.
Aber wir sollten jetzt erstmal alles darstellen, genau.
Ja, vorher wollen wir nochmal einen kleinen Song hören, und zwar Jesper von Plenum in der Küche.
Ich habe noch niemanden gekannt, der sich zur Stillung seiner Geldgier auf Erhaltung und Förderung des Friedens geworfen hätte. Karl von Ossietzky.
Lora München, das freie Radio. Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und freitags von 16 bis 21 Uhr. Zu hören auf der UKW-Frequenz 92,4, montags bis freitags täglich 21 Stunden auf DAB+ und rund um die Uhr als Stream und Podcast.
Ja, auch an die denken, die vom großen Kuchen eben nicht so viel abbekommen haben. Darin ging's in dem Lied, was wir eben gehört haben. Unser Gast Gustav Kollmeier möchte mit seiner Idee, dem dreidimensionalen Geld, kurz 3D-Geld, für eine Umverteilungsgebühr und ein bedingungsloses Menschengeld und damit für eine bessere Verteilung von Ressourcen sorgen. Lässt sich das umsetzen? Was denken unsere HörerInnen darüber? Rufen Sie uns an unter der Nummer 089 84 95 23 05.
Ich korrigiere, 48
95 23 05. Upsi. Gustav, was erhoffst du dir denn konkret von einer Dimension Zeit im Geld?
Durch die Dimension Zeit wäre grenzenlose Kapitalakkumulation nicht mehr möglich und Gier hätte keinen Sinn mehr. Man muss sich ja das Ganze als systemkommunizierende Röhren vorstellen. Dieses Bild, das ich ganz am Anfang mit den Reagenzgläsern zu zeichnen versuchte, die werden ja unten dann mit einer waagrechten Linie verbunden und bilden dadurch ein systemkommunizierende Röhren. Das heißt, sehr hohe Geldkonten tendieren tendenziell nach unten und sehr arme Geldkonten sprudeln förmlich nach oben. Und durch dieses nach unten Tendieren der sehr reichen Konten wird eben diese Kapitalakkumulation auf Dauer nicht mehr möglich sein, weil es bildet sich sozusagen eine Art Gegenwind, der immer etwas nach unten drückt. Und wenn die Kapitalakkumulation als Ziel nicht mehr sinnvoll formuliert werden kann, dann wird es auch die Gier nicht mehr geben. Okay, und die kleine Gruppe der davon tatsächlich Betroffenen, sehr Reichen, das dürften circa 10% aller Menschen sein, die kann ich aber mit folgenden Punkten vielleicht trösten oder zumindest ein bisschen besänftigen. Durch den beschriebenen Mechanismus der kontinuierlichen Umverteilung wandert nämlich Kaufkraft in die Breite, weg von den Konten ohne weiteren Bedarf hin zu Konten mit Bedarf. Das ermöglicht dann den Armen, die Dinge auch zu kaufen, die in den Fabriken der Reichen produziert werden. Damit werden die Reichen dann über die Gewinne auch wieder profitieren. Die Dimension Zeit des 3D-Geldes wird also insgesamt die Wirtschaftstätigkeit ankurbeln. Demgegenüber ist die Dimension Raum wachstumshemmend. Das hatte ich ganz vergessen, dort zu erwähnen. Es ist daher auch wichtig, genau beide Dimensionen zu implementieren, damit dieser notwendige Wettstreit in den Wirkungen auch ausgetragen werden kann und sich eine Balance einstellen wird. Es gibt ja auch, also noch ein Wort zu den Reichen. Es gibt eine Initiative zurzeit um Frau Marlene Engelhorn, die selbst ein sehr hohes Geldvermögen hat und mit der Forderung Tax Me Now, Initiative für Steuergerechtigkeit, die fordert höhere Steuern auf große Vermögen. Als Reicher könnte man sich ja mit dieser Initiative auch zunächst einmal etwas befassen. Beim 3D-Geld wäre diese Forderung auf der Geldebene durch die Dimension Zeit mit einem Schwung erfüllt und das höchst effizient, ohne Staat und ohne Bürokratie, direkt auf der Geldebene vollautomatisch durch den Computer. Durch die dadurch ausgewogenere Vermögensverteilung wird auch die Friedfertigkeit der Menschen steigen. Das wäre ein weiterer Punkt zur Auswirkung der Dimension Zeit beim 3D-Geld. Und ich habe auch noch eine gute Nachricht für Frau Dota. Das ist die Stimme in der Einleitung mit dem Lied Geld verdirbt den Charakter. Sie erhebt ja die Klage, dass ihr das rechtmäßig zustehende Entgelt für geleistete Arbeit vorenthalten wird. Auch das wird sich beim 3D-Geld ändern, denn durch die Umlaufsicherungsgebühr auf zurückgehaltenes Geld wird auch die Zahlungsmoral steigen. Das wären so die Hauptpunkte zur Dimension Zeit.
Dann wollen wir das Ganze vielleicht nochmal kurz zusammenfassen. Der Dimension Menge im herkömmlichen Geld werden eben diese Dimensionen Raum und Zeit zugefügt und damit wird aus dem herkömmlichen Geld das 3D-Geld. Die Dimension Raum im 3D-Geld sorgt durch eine Entfernungsgebühr für eine klima- und artenfreundlichere Versorgung der Menschen und verhindert außerdem eine Produktionsweise, die eben allein auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist. Die Dimension Zeit im Geld schafft hingegen Zirkulation, die zu einer legitimen Reichtumsbegrenzung und einer gerechteren Verteilung von Geld führen soll. Dadurch steigt die Zufriedenheit und die Friedfertigkeit aller. Hast du schon konkrete Pläne, das umzusetzen?
Das 3D-Geld ist ja eine Software. Eine Software für den Computer einer Bank. Und diese Software muss einfach nur auf das bereits bestehende Kontenverwaltungsmodell einer Bank draufgepackt werden. So kann dann ein neues Produkt entstehen, das 3D-Konto, das die Bank dann auch den Leuten anbieten kann. Die Software ist fertig programmiert und die Technik ist also vorhanden. Jetzt bräuchte ich nur noch eine Bank, die das umsetzt. Hier gibt's leider Schwierigkeiten, denn ich habe einige Banken angeschrieben, aber die positiven Antworten sind bisher ausgeblieben.
Ja, da gibt's natürlich einige große Fragezeichen noch bei der ganzen Geschichte. Eins hat mir gerade unser Studiotechniker, der Felix, reingegeben. Also war wohl eine Höreranfrage, die reingekommen ist, während gerade der Song lief. Und zwar wurde gefragt, ich hoffe, ich krieg's noch hin, der Energieaufwand bei Kryptowährung ist ja relativ hoch, also sehr CO2-schädlich, weil diese Kryptowährung ja erschaffen werden muss, sie muss quasi gesichert werden, in Umlauf gehalten werden und das sind riesige Rechnerfarmen, die einen absoluten unmöglichen CO2-Ausstoß haben. Ist das bei deiner Software ähnlich? Muss man damit davon ausgehen, dass jeder Bank ein eigenes Rechenzentrum braucht, um diese Ströme zu verwalten?
Leider nein. Also die Kryptowährungen, es ist tatsächlich so, es gibt mindestens zwei verschiedene Arten. Da gibt es die Bitcoin-basierten Währungen, die haben zur Sicherstellung der Richtigkeit diesen sogenannten Proof of Work. Das wäre praktisch das Problem, dass hier viele Rechenaufgaben gestellt werden und die meisten sind praktisch umsonst, also die werden umsonst ausgerechnet und dadurch kommt der große Energiebedarf zustande. Andere Währungen auf der Kryptoebene wären zum Beispiel die Währung Solana, die auf den Proof of Stake basiert. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Der würde eigentlich dieses Thema mit dem Energieverbrauch etwas entschärfen. Aber hier das 3D-Geld orientiert sich nur an ganz normale Banken. Also es ist keine Kryptowährung.
Was ich jetzt noch nicht ganz verstehe, ich meine, es hört sich ja fast an wie ein Ansatz, der quasi vielleicht das Potenzial in sich hat, den Kapitalismus oder die Akkumulation von Kapital, wie du es genannt hast, ist im Prinzip ja das Gleiche, zu verhindern. Nur hast du auch erwähnt am Anfang auf eine Frage, dass die ganze Geschichte ja nicht auf Zwang, sondern auf Freiwilligkeit beruht. Wie willst du denn diejenigen, die die Macht haben in diesen Systemen, also eben die Reichen, dazu bringen, quasi sowas gegen ihre eigenen Interessen? Du selber sagtest ja, dass das Ziel eines jeden Wirtschaftssubjekts ist, seine eigenen Geldmengen quasi selber zu erhöhen. Wie willst du die denn dazu bringen, wenn sie ja gar nicht gewinnen können? Sie können ja nur verlieren mit so einem Dreigeld. Wie willst du die dazu bringen, damit zu machen? Ohne die scheint es ja nicht zu gehen, weil ohne die Reichen, die mitmachen, gibt es ja keine Ausgleichszahlungen zu den Ärmeren. Und dann würden durch den Faktor Zeit beispielsweise Konten, auf denen jetzt Rentenersparnisse für die Rente dann mal für den Alter gesammelt sind, würden ja auch immer weniger werden. Also dann könnte ich mir vorstellen, gibt es einige Proteste. Wie kann man das umgehen?
Also das Gesamte ist ja eine Software eben für die Bank und das wäre ja ein freiwilliges, also eine jeden Menschen freigestellte Entscheidung, dieses Konto zu wählen zunächst einmal. Sicherlich werden sehr Reiche dieses Konto nicht aktiv suchen. Aber es gibt ja, wie gesagt, schon Initiativen, man denke eben nur an diese von Marlene Engelhorn, wo eben auch die Reichen selbst schon erkennen, dass diese fehlende oder völlig ausbleibende oder nur sehr gering ausgewirkte Besteuerung der Vermögen einen Fehler in sich trägt. Ich könnte mir vorstellen, dass hier so mancher auch Interesse an diesem System finden könnte und vielleicht sogar dann auch mitmacht. Dann wäre das natürlich für die anderen, die da mitmachen, eine enorme Verbesserung, weil dann wäre ein sehr hohes Konto bei diesen kommunizierenden Röhren und dessen Kontostand würde etwas nach unten drücken und bei allen anderen, die sehr wahrscheinlich nicht diese Millionen oder Milliarden auf dem Konto haben, die würden dann nach oben tendieren. Insofern wäre das für die alle natürlich sehr attraktiv und das Gesamte würde ich mir ja eigentlich nur als gelebtes Beispiel, als Reallabor vorstellen, das dann auch später der Politik auch zeigen kann, wie und dass es funktioniert.
Mhm. Du hast auch gesagt, jetzt muss ich mal ganz böse wieder den Stachel lügen, dass sich ein Nebeneffekt wäre, dass dass sich quasi die Wirtschaft damit auf insbesondere lokaler Ebene ankurbeln ließe. Aber das Problem ist doch, wenn ich das so richtig sehe, dass genau das ist, was uns Menschen ja irgendwo in Richtung Abgrund treibt, nämlich das immer mehr und immer mehr und immer mehr, müssten wir nicht dahin kommen, dass wir weniger konsumieren bei gleichbleibendem Lebensstandard und gleichbleibender Versorgungssicherheit und allem. Und ist es dann nicht kontraproduktiv, wenn man den Klimawandel sich da ansieht?
Also diese räumliche Sache bei dem 3D-Geld würde praktisch das Wachstum hemmen.
Eine Regulierung, genau.
Genau. Durch diese Gebühr, die man ja vermeiden möchte, wird sie die Konsumakte verringern, die Anzahl, und die Qualitäten der Produkte eher tendenziell steigen. Es werden sich letztlich nur hochwertige und langlebige Produkte am Markt durchsetzen können. Mhm. Das andere, und das sagte ich ja bereits, das ist eben dieser Wettstreit zwischen den beiden Wirkungen. Also die Dimension Zeit würde tatsächlich wirtschaftssteigernd wirken, weil ja durch diese Umverteilung das Geld auch zu den Konten der Armen tendiert und die dann eben ihre Bedarfe besser verwirklichen können.
Mhm. Ja, super spannendes Thema, das 3D-Geld. Wir wünschen euch, liebe ZuhörerInnen, weiterhin auch viel Freude, sich damit auseinanderzusetzen. Das könnt ihr einerseits auf der Webseite von Gustav www.3dgeld.com tun. Und außerdem ist er am Donnerstag, den 24.10. um 19 Uhr für einen Vortrag im Eine Welthaus. Und wenn Ihnen unser LoRa-Programm gefällt, dann bleiben Sie jetzt dran. Wir müssen uns nun leider schon aus der Sendung verabschieden. Schönen Abend euch noch und bleibt uns treu.
Bye bye.
Ciao.